ARD.
Als K. den Eimer mit dem Schmutzwasser hinausgetragen, frisches Wasser gebracht hatte und nun das Schulzimmer auszukehren begann, trat ein etwa 12-jähriger Junge aus einer Bank, berührte K.s Hand und sagte etwas im großen Lärm, gänzlich Unverständliches. Da hörte plötzlich aller Lärm auf. K. wandte sich um. Das den ganzen Morgen über Gefürchtete war geschehen. In der Tür stand der Lehrer, mit jeder Hand hielt er, der kleine Mann, einen Gehilfen beim Kragen. Er hatte sie wohl beim Holzholen abgefangen, denn mit mächtiger Stimme rief er und legte nach jedem Wort eine Pause ein: »Wer hat es gewagt, in den Holzschuppen einzubrechen? Wo ist der Kerl, dass ich ihn zermalme?« Da erhob sich Frieda vom Boden, den sie zu Füßen der Lehrerin reinzuwaschen sich abmühte, sah nach K. hin, so als wolle sie sich Kraft holen, und sagte, wobei etwas von ihrer alten Überlegenheit in Blick und Haltung war: »Das habe ich getan, Herr Lehrer. Ich wusste mir keine andere Hilfe. Sollten früh die Schulzimmer geheizt sein, musste man den Schuppen öffnen. In der Nacht den Schlüssel von ihnen zu holen, wagte ich nicht. Mein Bräutigam war im Herrenhof, es war möglich, dass er die Nacht über dort blieb, so musste ich mich allein entscheiden. Habe ich Unrecht getan, verzeihen Sie es meiner Unerfahrenheit. Ich bin schon von meinem Bräutigam genug ausgezankt worden, als er sah, was geschehen war. Ja, er verbot mir sogar, früh einzuheizen, weil er glaubte, dass Sie durch Versperrung des Schuppens gezeigt hätten, dass Sie nicht geheizt haben wollten, bevor Sie selbst gekommen wären. Dass nicht geheizt ist, ist also seine Schuld, dass aber der Schuppen erbrochen wurde, meine.« »Wer hat die Tür erbrochen?« fragte der Lehrer die Gehilfen, die noch immer vergeblich seinen Griff abzuschütteln versuchten. »Der Herr«, sagten beide und zeigten, damit kein Zweifel sei, auf K. Frieda lachte, und dieses Lachen schien noch beweisender als ihre Worte. Dann begann sie, den Lappen, mit dem sie den Boden gewaschen hatte, in den Eimer auszuwinden, so als sei durch ihre Erklärung der Zwischenfall beendet und die Aussagen der Gehilfen nur ein nachträglicher Scherz. Erst als sie wieder zur Arbeit bereit, niedergekniet war, sagte sie: »Unsere Gehilfen sind Kinder, die trotz ihren Jahren noch in diese Schulbänke gehören. Ich habe nämlich gegen Abend die Tür mit der Axt allein geöffnet. Es war sehr einfach. Die Gehilfen brauchte ich dazu nicht, sie hätten nur gestört. Als dann in der Nacht aber mein Bräutigam kam und hinausging, um den Schaden zu besehen und womöglich zu reparieren, liefen die Gehilfen mit. Wahrscheinlich, weil sie fürchteten, hier allein zu bleiben, sahen meinen Bräutigam an der aufgerissenen Tür arbeiten und deshalb sagen sie jetzt: Nun, es sind Kinder.« Zwar schüttelten die Gehilfen während Friedas Erklärung immerfort die Köpfe, zeigten weiter auf K. und strengten sich an, durch stummes Mienenspiel Frieda von ihrer Meinung abzubringen. Da es ihnen aber nicht gelang, fügten sie sich endlich, nahmen Friedas Worte als Befehl und auf eine neuerliche Frage des Lehrers antworteten sie nicht mehr. »So«, sagte der Lehrer, »ihr habt also gelogen? Oder wenigstens leichtsinnig den Schuldiener beschuldigt?« Sie schwiegen noch immer, aber ihr Zittern und ihre ängstlichen Blicke schienen auf Schuldbewusstsein zu deuten. »Dann werde ich euch sofort durchprügeln«, sagte der Lehrer und schickte ein Kind ins andere Zimmer um den Rohrstab. Als er dann den Stab hob, rief Frieda: »Die Gehilfen haben ja die Wahrheit gesagt«, warf verzweifelt den Lappen in den Eimer, dass das Wasser aufspritzte, und lief hinter den Barren, wo sie sich versteckte. »Ein verlogenes Volk«, sagte die Lehrerin, die den Verband der Pfote eben beendigt hatte und das Tier auf den Schoß nahm, für den es fast zu breit war. »Bleibt also der Herr Schuldiener«, sagte der Lehrer, stieß die Gehilfen fort und wandte sich K. zu, der während der ganzen Zeit auf den Besen gestützt zugehört hatte. »Dieser Herr Schuldiener, der aus Feigheit ruhig zugibt, dass man andere fälschlich seine eigenen Lumpereien beschuldigt.« »Nun«, sagte K., der wohl merkte, dass Fridas Dazwischentreten den ersten hemmungslosen Zorn des Lehrers doch gemildert hatte. Wenn die Gehilfen ein wenig durchgeprügelt worden wären, hätte es mir nicht leid getan. Wenn sie bei 10 gerechten Anlässen geschont worden sind, können sie es einmal bei einem ungerechten abbüßen. Aber auch sonst wäre es mir willkommen gewesen, wenn ein unmittelbarer Zusammenstoß zwischen mir und Ihnen, Herr Lehrer, vermieden worden wäre. Vielleicht wäre es sogar auch Ihnen lieb. Da nun aber Frieda mich den Gehilfen geopfert hat. Hier machte K. eine Pause. Man hörte in der Stille hinter den Decken Frieda schluchzen. Muss nun natürlich die Sache ins Reine gebracht werden.
Unerhört,
sagte die Lehrerin. Ich bin völlig Ihrer Meinung, Fräulein Gisa, sagte der Lehrer. Sie, Schuldiener, sind natürlich wegen dieses schändlichen Dienstvergehens auf der Stelle entlassen. Die Strafe, die noch folgen wird, behalte ich mir vor. Jetzt aber scheren Sie sich sofort mit allen Ihren Sachen aus dem Haus. Es wird uns eine wahre Erleichterung sein, und der Unterricht wird endlich beginnen können. Also schleunig!
Ich rühre mich von hier nicht fort, sagte K. Sie sind mein Vorgesetzter, aber nicht derjenige, welcher mir die Stelle verliehen hat. Das ist der Herr Gemeindevorsteher. Nur seine Kündigung nehme ich an. Er aber hat mir die Stelle doch wohl nicht gegeben, dass ich hier mit meinen Leuten erfriere, sondern, wie Sie selbst sagten, damit er unbesonnene Verzweiflungstaten meinerseits verhindert. Mich jetzt plötzlich zu entlassen, wäre daher geradewegs gegen seine Absicht. Solange ich nicht das Gegenteil aus seinem eigenen Munde höre, glaube ich es nicht. Es geschieht übrigens wahrscheinlich auch zu Ihrem großen Vorteil, wenn ich Ihrer leichtsinnigen Kündigung nicht folge.
»Sie folgen also nicht?« fragte der Lehrer. K. schüttelte den Kopf.
»Überlegen Sie es wohl«, sagte der Lehrer. »Ihre Entschlüsse sind nicht immer die allerbesten. Denken Sie zum Beispiel an den gestrigen Nachmittag, als Sie es ablehnten, verhört zu werden.«
»Warum erwähnen Sie das jetzt?« fragte K.
»Weil es mir beliebte«, sagte der Lehrer. »Und nun wiederhole ich zum letzten Male, hinaus!«
Als aber auch das keine Wirkung hatte, ging der Lehrer zum Katheder und beriet sich leise mit der Lehrerin. Diese sagte etwas von der Polizei, aber der Lehrer lehnte es ab. Schließlich einigten sie sich. Der Lehrer forderte die Kinder auf, in seine Klasse hinüberzugehen. Sie würden dort mit den anderen Kindern gemeinsam unterrichtet werden. Diese Abwechslung freute alle. Gleich war unter Lachen und Schreien das Zimmer geleert. Der Lehrer und die Lehrerin folgten als Letzte. Die Lehrerin trug das Klassenbuch und auf ihm die in ihrer Fülle ganz teilnahmslose Katze. Der Lehrer hätte die Katze gern hier gelassen, aber eine darauf bezügliche Andeutung wehrte die Lehrerin mit dem Hinweis auf die Grausamkeit K.s entschieden ab. So bürdete K. zu allem Ärger auch noch die Katze dem Lehrer auf. Es beeinflusste dies wohl auch die letzten Worte, die der Lehrer in der Tür an K. richtete. »Das Fräulein verlässt mit den Kindern notgedrungen dieses Zimmer, weil Sie renitenterweise meiner Kündigung nicht folgen und weil niemand von ihr, einem jungen Mädchen, verlangen kann, dass sie inmitten ihrer schmutzigen Familienwirtschaft Unterricht erteilt. Sie bleiben also allein und können sich, ungestört durch den Widerwillen anständiger Zuschauer, hier so breit machen, wie Sie wollen. Aber es wird nicht lange dauern. Dafür bürge ich.« Damit schlug er die Tür zu. Das 13. Kapitel. Kaum waren alle fort, sagte K. zu den Gehilfen, »geht hinaus.« Verblüfft durch diesen unerwarteten Befehl folgten sie, aber als K. hinter ihnen die Tür zusperrte, wollten sie wieder zurück, winselten draußen und klopften an die Tür.
»Ihr seid entlassen«, rief K. »Niemals mehr nehme ich euch in meine Dienste.«
Das wollten sie sich nun freilich nicht gefallen lassen und hämmerten mit Händen und Füßen gegen die Tür.
»Zurück zu dir, Herr«, riefen sie,
als wäre K. das trockene Land und sie daran, in der Flut zu versinken. Aber K. hatte kein Mitleid. Ungeduldig wartete er, bis der unerträgliche Lärm den Lehrer zwingen werde, einzugreifen. Es geschah bald.
»Lassen Sie Ihre verfluchten Gehilfen ein«, schrie er.
»Ich habe sie entlassen!«
schrie K. zurück. Es hatte die ungewollte Nebenwirkung, dem Lehrer zu zeigen, wie es auffiel, wenn jemand kräftig genug war, nicht nur zu kündigen, sondern auch die Kündigung auszuführen. Der Lehrer versuchte nun, die Gehilfen gütlich zu beruhigen. Sie sollten hier nur ruhig warten, schließlich werde K. sie doch wieder einlassen müssen. Dann ging er. Und es wäre nun vielleicht still geblieben, wenn nicht K. ihnen wieder zuzurufen angefangen hätte, dass sie nun endgültig entlassen seien und nicht die geringste Hoffnung auf Wiederaufnahme hätten. Daraufhin begannen sie wieder zu lärmen wie zuvor. Wieder kam der Lehrer, aber nun verhandelte er nicht mehr mit ihnen, sondern trieb sie, offenbar mit dem gefürchteten Rohrstab, aus dem Haus. Bald erschienen sie vor den Fenstern des Turnzimmers, klopften an die Scheiben und schrien. Aber die Worte waren nicht mehr zu verstehen. Sie blieben jedoch auch dort nicht lange. In dem tiefen Schnee konnten sie nicht herumspringen, wie es ihre Unruhe verlangte. Sie eilten deshalb zu dem Gitter des Schulgartens, sprangen auf den steinernen Unterbau, wo sie auch, allerdings nur von der Ferne, einen besseren Einblick in das Zimmer hatten. Sie liefen dort, an dem Gitter sich festhaltend, hin und her, blieben dann wieder stehen und streckten flehend die gefalteten Hände gegen K. aus. So trieben sie es lange, ohne Rücksicht auf die Nutzlosigkeit ihrer Anstrengungen. Sie waren wie verblendet. Sie hörten wohl auch nicht auf, als K. die Fenstervorhänge herunterließ, um sich von ihrem Anblick zu befreien. In dem jetzt dämmerigen Zimmer ging K. zu dem Barren, um nach Frieda zu sehen. Unter seinem Blick erhob sie sich, ordnete die Haare, trocknete das Gesicht und machte sich schweigend daran, Kaffee zu kochen. Obwohl sie von allem wusste, verständigte sie doch K. förmlich davon, dass er die Gehilfen entlassen hatte. Sie nickte nur. K. saß in einer Schulbank und beobachtete ihre müden Bewegungen. Es war immer die Frische und Entschlossenheit gewesen, welche ihren nichtigen Körper verschönt hatte. Nun war diese Schönheit dahin. Wenige Tage des Zusammenlebens mit K. hatten genügt, das zu erreichen. Die Arbeit im Ausschank war nicht leicht gewesen, aber ihr wahrscheinlich doch entsprechender. Oder war die Entfernung von Klamm die eigentliche Ursache ihres Verfalles? Die Nähe Klamms hatte sie so unsinnig verlockend gemacht. In dieser Verlockung hatte sie K. an sich gerissen und nun verwelkte sie in seinen Armen. »Frieda«, sagte K. Sie legte gleich die Kaffeemühle fort und kam zu K. in die Bank. »Du bist mir böse?«, fragte sie. »Nein«, sagte K. »Ich glaube, du kannst nicht anders. Du hast zufrieden im Herrenhof gelebt. Ich hätte dich dort lassen sollen.« »Ja«, sagte Frieda und sah traurig vor sich hin. »Du hättest mich dort lassen sollen. Ich bin dessen nicht wert, mit dir zu leben. Von mir befreit, könntest du vielleicht alles erreichen, was du willst. Aus Rücksicht auf mich unterwirfst du dich dem tyrannischen Lehrer, übernimmst du diesen kläglichen Posten, bewirbst dich mühevoll um ein Gespräch mit Klamm. Alles für mich, aber ich lohne es dir schlecht.« »Nein«, sagte K. und legte tröstend den Arm um sie. »Alles das sind Kleinigkeiten, die mir nicht wehtun, und zu Klamm will ich ja nicht nur deinetwegen. Und was hast du alles für mich getan? Ehe ich dich kannte, ging ich ja hier ganz in die Irre. Niemand nahm mich auf, und wem ich mich aufdrängte, der verabschiedete mich schnell. Und wenn ich bei jemandem Ruhe hätte finden können, so waren es Leute, vor denen wieder ich mich flüchtete, etwa die Leute des Barnabas.« »Du flüchtetest vor ihnen? Nicht wahr, Liebster?« rief Frieda lebhaft dazwischen, und versank dann nach einem zögernden Ja Kars wieder in ihre Müdigkeit. Aber auch K. hatte nicht mehr die Entschlossenheit zu erklären, worin sich durch die Verbindung mit Frieda alles zum Guten für ihn gewendet hatte. Er löste langsam den Arm von ihr und saß ein Weilchen schweigend, bis dann Frieda, so als hätte Kars Arm ihr Wärme gegeben, die sie jetzt nicht mehr entbehren könne, sagte: »Ich werde dieses Leben hier nicht ertragen. Willst du mich behalten, müssen wir auswandern, irgendwohin. Nach Südfrankreich, nach Spanien.
Auswandern kann ich nicht, sagte K. Ich bin hierher gekommen, um hier zu bleiben. Ich werde hier bleiben.
Und in einem Widerspruch, den er gar nicht zu erklären sich Mühe gab, fügte er wie im Selbstgespräch zu: Was hätte mich denn in dieses öde Land locken können, als das Verlangen, hier zu bleiben?
Dann sagte er: Aber auch du willst hier bleiben. Es ist ja dein Land. Nur Klamm fehlt dir, und das bringt dich auf verzweifelte Gedanken.
Klamm sollte mir fehlen, sagte Frieda. Von Klamm ist hier ja eine Überfülle, zu viel Klamm. Um ihm zu entgehen, will ich fort. Nicht Klamm, sondern du fehlst mir, deinetwegen will ich fort. Weil ich mich an dir nicht sättigen kann, hier, wo alle an mir reißen. Würde mir doch lieber die hübsche Larve abgerissen, würde doch lieber mein Körper elend, dass ich in Frieden bei dir leben könnte.
K. hörte daraus nur eines.
Klamm ist noch immer in Verbindung mit dir, fragte er gleich.
Er ruft dich?
Von Klamm weiß ich nichts, sagte Frieda. Ich rede jetzt von anderen, zum Beispiel von den Gehilfen.
Ach, die Gehilfen, sagte K. überrascht. Sie verfolgen dich.
Hast du es denn nicht bemerkt? Fragte Frieda.
Nein, sagte K. und suchte sich vergeblich an Einzelheiten zu erinnern.
Zudringliche und lüsterne Jungen sind es wohl, aber dass sie sich an dich herangewagt hätten, habe ich nicht bemerkt.
Nicht? Sagte Frieda. Du hast nicht bemerkt, wie sie aus unserem Zimmer im Brückenhof nicht fortzubringen waren, wie sie unsere Beziehungen eifersüchtig überwachten, wie sich einer letzthin auf meinen Platz auf den Strohsack legte, wie sie jetzt gegen dich aussagten, um dich zu vertreiben, zu verderben, um mit mir allein zu sein. Das alles hast du nicht bemerkt?
K. sah Frieda an, ohne zu antworten. Diese Anklagen gegen die Gehilfen waren wohl richtig, aber sie konnten alle auch viel unschuldiger gedeutet werden. Aus dem ganzen lächerlichen, kindischen, fahrigen, unbeherrschten Wesen der beiden. Und sprach nicht gegen die Beschuldigung auch, dass sie doch immer danach gestrebt hatten, überall mit K. zu gehen und nicht bei Frieda zurückzubleiben?
K. erwähnte etwas derartiges.
Heuchelei, sagte Frieda. Das hast du nicht durchschaut?
Tja, warum hast du sie denn fortgetrieben, wenn nicht aus diesen Gründen?
Und sie ging zum Fenster, rückte den Vorhang ein wenig zur Seite, blickte hinaus und rief dann K. zu sich. Noch immer waren die Gehilfen draußen am Gitter. So müde sie auch sichtlich schon waren, streckten sie doch noch von Zeit zu Zeit, alle Kräfte zusammennehmend, die Arme bittend gegen die Schule aus. Einer hatte, um sich nicht immerfort festhalten zu müssen, den Rock hinten auf einer Gitterstange aufgespießt.
»Die Armen! Die Armen!« sagte Frieda.
»Warum ich sie weggetrieben habe?« rief K. »Der unmittelbare Anlass dafür bist du gewesen.«
»Ich?«
fragte Frieda, ohne den Blick von draußen abzuwenden. »Deine allzu freundliche Behandlung der Gehilfen«, sagte K., »das Verzeihen ihrer Unarten, das Lachen über sie, das Streicheln ihrer Haare, das fortwährende Mitleid mit ihnen, die Armen, sagst du wieder, und schließlich der letzte Vorfall, da ich dir als Preis nicht zu hoch war, die Gehilfen von den Prügeln loszukaufen.«
»Das ist es ja«, sagte Frieda, »davon spreche ich doch. Das ist es ja, was mich unglücklich macht, was mich von dir abhält, während ich doch kein größeres Glück für mich weiß, als bei dir zu sein, immerfort, ohne Unterbrechung, ohne Ende, während ich doch davon träume, dass hier auf der Erde kein ruhiger Platz für unsere Liebe ist, nicht im Dorf und nicht anderswo, und ich mir deshalb ein Grab vorstelle, tief und eng. Dort halten wir uns umarmt wie mit Zangen. Ich verberge mein Gesicht an dir, du deines an mir, und niemand wird uns jemals mehr sehen. Hier aber, sieh die Gehilfen! Nicht dir gilt es, wenn sie die Hände falten, sondern mir.
Und nicht ich, sagte K., sehe sie an, sondern du.
Gewiss ich, sagte Frieda fast böse. Davon spreche ich doch immerfort. Was würde denn sonst daran liegen, dass die Gehilfen hinter mir her sind? Mögen sie auch abgesandte Klams sein?
Abgesandte Klams, sagte K., den diese Bezeichnung, so natürlich sie ihm gleich erschien, doch sehr überraschte.
Abgesandte Klams, gewiss, sagte Frieda. Mögen sie dies sein, so sind sie doch auch gleichzeitig läppische Jungen, die zu ihrer Erziehung noch Prügel brauchen. Was für hässliche, schwarze Jungen es sind. Und wie abscheulich ist der Gegensatz zwischen ihren Gesichtern, die auf Erwachsene, ja fast auf Studenten schließen lassen, und ihrem kindisch-närrischen Benehmen. Glaubst du, dass ich das nicht sehe? Ich schäme mich ja ihrer. Aber das ist es ja eben. Sie stoßen mich nicht ab, sondern ich schäme mich ihrer. Ich muss immer zu ihnen hinsehen. Wenn man sich über sie ärgern sollte, muss ich lachen. Wenn man sie schlagen sollte, muss ich über ihr Haar streichen. Und wenn ich neben dir liege in der Nacht, kann ich nicht schlafen und muss über dich hinweg zusehen, wie der eine fest in die Decke eingerollt schläft und der andere vor der offenen Ofentür kniet und heizt. Und ich muss mich vorbeugen, dass ich dich fast wecke. Und nicht die Katze erschreckt mich. Ach, ich kenne Katzen. Und ich kenne auch das unruhige, immerfort gestörte Schlummern im Ausschank. Nicht die Katze erschreckt mich, ich selbst mache mir Schrecken. Und es bedarf gar nicht dieses Ungetümes von einer Katze. Ich fahre beim kleinsten Geräusch zusammen. Einmal fürchtete ich, dass du aufwachen wirst und alles zu Ende sein wird. Und dann wieder springe ich auf und zünde die Kerze an, damit du nur schnell aufwachst und mich beschützen kannst.
Von dem allen habe ich nichts gewusst, sagte K. Nur in einer Ahnung dessen habe ich sie vertrieben. Nun sind sie aber fort, nun ist vielleicht alles gut.
Ja, endlich sind sie fort, sagte Frieda, aber ihr Gesicht war gequält, nicht freudig. Nur wissen wir nicht, wer sie sind. Abgesandte Klams. Ich nenne sie in meinen Gedanken, im Spiele so, aber vielleicht sind sie es wirklich. Ihre Augen, diese einfältigen und doch funkelnden Augen, erinnern mich irgendwie an die Augen Klams. Ja, das ist es. Es ist Klams Blick, der mich manchmal aus ihren Augen durchfährt. Und unrichtig ist es deshalb, wenn ich sagte, dass ich mich ihrer schäme. Ich wollte nur, es wäre so. Ich weiß zwar, dass anderswo und bei anderen Menschen das gleiche Benehmen dumm und anstößig wäre, bei ihnen ist es nicht so. Mit Achtung und Bewunderung sehe ich ihren Dummheiten zu. Wenn es aber Klams Abgesandte sind, wer befreit uns von ihnen? Und wäre es dann überhaupt gut, von ihnen befreit zu werden? Müsstest du sie dann nicht schnell hereinholen und glücklich sein, wenn sie noch kämen?
Du willst, dass ich sie wieder hereinlasse? Fragte K.
Nein, nein, sagte Frieda. Nichts will ich weniger. Ihren Anblick, wenn sie nun hereinstürmten, ihre Freude, mich wiederzusehen, ihr Herumhüpfen von Kindern und ihr Armausstrecken von Männern, das alles würde ich vielleicht gar nicht ertragen können. Wenn ich dann aber wieder bedenke, dass du, wenn du gegen sie hart bleibst, damit vielleicht Klamm selbst den Zutritt zu dir verweigerst, will ich dich mit allen Mitteln vor den Folgen dessen bewahren. Dann will ich, dass du sie hereinkommen lässt. Dann, K., nur schnell herein mit ihnen. Nimm keine Rücksicht auf mich. Was liegt an mir? Ich werde mich wehren, solange ich kann. Wenn ich aber verlieren sollte, nun, so werde ich verlieren, aber dann mit dem Bewusstsein, dass auch dies für dich geschehen ist.
Du bestärkst mich nur in meinem Urteil hinsichtlich der Gehilfen, sagte K. Niemals werden sie mit meinem Willen hereinkommen. Dass ich sie hinausgebracht habe, beweist doch, dass man sie unter Umständen beherrschen kann und damit weiterhin, dass sie nichts Wesentliches mit Klamm zu tun haben. Erst gestern Abend bekam ich einen Brief von Klamm, aus dem zu sehen ist, dass Klamm über die Gehilfen ganz falsch unterrichtet ist. woraus wieder geschlossen werden muss, dass sie ihm völlig gleichgültig sind. Denn wären sie dies nicht, so hätte er sich gewiss genaue Nachrichten über sie beschaffen können. Dass aber du Klamm in ihnen siehst, beweist nichts. Denn noch immer, leider, bist du von der Wirtin beeinflusst und siehst Klamm überall. Noch immer bist du Klamms Geliebte, noch lange nicht meine Frau. Manchmal macht mich das ganz trübe, mir ist dann, wie wenn ich alles verloren hätte. Ich habe dann das Gefühl, als sei ich eben erst ins Dorf gekommen. Aber nicht hoffnungsvoll, wie ich damals in Wirklichkeit war, sondern im Bewusstsein, dass mich nur Enttäuschungen erwarten und dass ich eine nach der anderen werde durchkosten müssen bis zum letzten Bodensatz. Doch ist das nur manchmal, fügte K. lächelnd hinzu, als er sah, wie Frieda unter seinen Worten zusammensank. Und beweist doch im Grunde etwas Gutes, nämlich was du mir bedeutest. Und wenn du mich jetzt aufforderst, zwischen dir und den Gehilfen zu wählen, so haben damit die Gehilfen schon verloren. Was für ein Gedanke, zwischen dir und den Gehilfen zu wählen. Nun will ich sie aber endgültig los sein, in Worten und Gedanken. Wer weiß übrigens, ob die Schwäche, die uns beide überkommen hat, nicht daher stammt, dass wir noch immer nicht gefrühstückt haben.
Möglich, sagte Frieda, müde lächelnd, und ging an die Arbeit. Auch K. ergriff wieder den Besen.
Nach einem Weilchen klopfte es leise.
»Barnabas!«
schrie K., warf den Besen hin und war mit einigen Sätzen bei der Tür. Über den Namen, mehr als über alles andere erschrocken, sah ihn Frieda an. Mit den unsicheren Händen konnte K. das alte Schloss nicht gleich öffnen.
»Ich öffne schon!«
wiederholte er immerfort, statt zu fragen, wer denn eigentlich klopfe. Und musste dann zusehen, wie durch die weit aufgerissene Tür nicht Barnabas hereinkam, sondern der kleine Junge, der schon früher einmal hatte K. ansprechen wollen. K. hatte aber keine Lust, sich an ihn zu erinnern.
»Was willst du denn hier?«
sagte er.
»Unterrichtet wird nebenan.«
»Ich komme von dort«,
sagte der Junge und sah mit seinen großen, braunen Augen ruhig zu K. auf, stand aufrecht da, die Arme eng am Leib.
»Was willst du also? Schnell!«
sagte K. und beugte sich ein wenig hinab, denn der Junge sprach leise.
»Kann ich dir helfen?«
fragte der Junge.